Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und Servus und willkommen bei Artefakte erzählen. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne.
Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast,
über den wir uns sehr freuen. Ja. Hallo Silvia.
Hallo Silvia.
Hallo, grüß euch.
Corona-bedingt können wir uns ja leider nicht so treffen für das Interview, aber Gott sei Dank gibt es ja diverse Hilfsmittel über das Internet, Videokonferenzen etc., dass wir das Ganze per Skype mit der Silvia machen können. Dankeschön dafür, danke für deine Zeit. Ich möchte genauso wie kurz beim Manfred bei unserer Episode über den Schöckl kurz einmal mit einem Lebenslauf beginnen, damit man dich ein bisschen vorstellt.
Damit wir wissen, wer du bist.
Du bist in Volzberg geboren und das verbindet uns beide, weil ich bin nämlich auch selbst in Volzberg geboren. Das heißt, wir sind beide eigentlich Vorschichte Weststeirer. Und hast dann später in Wien Anthropologie, Kulturanthropologie, europäische Ethnologie und Frühgeschichte studiert und dann eine Dissertation über die Anthropologie der frühlatenzeitlichen Bevölkerung Österreichs geschrieben, das heißt über die frühen Kelten im Osten Österreichs. Bei deinem Lebenslauf fällt aus, dass du eigentlich zwei Hauptschwerbereiche hast, wo du gearbeitet hast, nämlich bisher einerseits in Südtirol, wo du sehr viele Projekte gemacht hast, im Museums- und im Kulturvermittlungsbereich, wo ich den Archäopark Schnals hervorheben möchte, also ein großes EU-Projekt für archäologisches Freilichtmuseum für Ötzis Lebensraum. Und dann hast du sehr viele Projekte in Österreich auch gemacht, sehr viele steirische Projekte, war auch mit Nordostslowenien zusammen, sehr viel Raum Volzberg, Köflach, Bernbach, Ausstellungen für das Joanneum. Du hast verschiedene Lehrtätigkeiten an den Unis Wien und in Graz gemacht, immer so mit Einführungen über die Anthropologie. Axonenbildung, habe ich auch gesehen, ist sehr stark bei dir vertreten in verschiedenen Bereichen. Und Vortragstätigkeit bzw. Sachverständigentätigkeit und interkulturelle Projekte. Und archäologisch-anthropologische Gräberfeldbearbeitungen. Und das ist das erste Mal, dass wir wirklich miteinander zusammengearbeitet haben. Das ist jetzt aber auch schon einige Zeit her. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich bin einmal mit Funden vom Gräberfeld von Leibniz-Altenmarkt zu dir gekommen,
ja.
Zu Leichenbrand zum Analysieren. Es muss auch schon 5 Jahre her sein. Also die Zeit,
ja, aber ist sogar publiziert alles, ne?
Ja, ist publiziert, genau. Ist publiziert.
Ja.
Was ja nicht immer gegeben ist, leider. Bei
dauert immer ein bisschen.
Genau. Und seit 2016 bist du ja wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universalmuseum Joanneum in der Abteilung Archäologie und Münzenkabinett im Bereich Anthropologie. Bei deinen Publikationen ist mir auffallen, du hast dann eine sehr interessante Mischung aus anthropologischen Sachen, ethnologischen Sachen und Museumspädagogik. Und besonders hervorheben möchte ich eine Publikation, die im ein Projekt war, wo du mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen am Joanneum zusammen ein Projekt gemacht hast. Das hat sich, glaube ich, genannt Menschen in Zeit und Raum im Jahr 2015. Ja, genau. Und was ich auch gleich an den Anfang stellen möchte und was wir dann zum später noch sagen werden, ist, Silvia Reinhardt ist auch von der Kleinen Zeitung für die Köpfe des Jahres 2020 nominiert für die Region Süd- und Weststeiermark im Bereich Wirtschaft und Forschung, kann man noch bis zum 23. Dezember auf der Homepage von einer Kleinen Zeitung für dich wählen.
Wir stellen dann den Link auch zur Verfügung. Bitte alle, die sich gerade anhören, voten.
Genau, ihr habt noch viel Zeit bis Weihnachten.
Ja, danke, danke. Das ist sehr lieb. Das wird meine lieben Kollegen auch in der Abteilung sehr freuen.
Ja, Silvia, vielleicht als Frage zum Einstieg. Warum hast du Anthropologie studiert?
Gute Frage, warum? Das habe ich mir auch schon öfters zwischenzeitlich gefragt. Aber ich muss sagen, es ist relativ einfach zu beantworten. Es fasziniert mich einfach. Ich habe mit 14, war ganz klar für mich, ich werde Archäologin. Habe mir da viele Sendungen, das war so, da ich ja schon ein fortgeschrittenes Semester bin, war damals da Thor Heyerdahl sehr mit Kon-Tiki und das Ganze, dieses Abenteuergeschichtel sehr in den Medien, habe ich gesagt, so, und ich mache das auch einmal, ja. habe dann irgendwie drauf vergessen und habe nach einer Handelsakademie, die für mich jetzt nicht so stimmig war, aber gleich dann bin ich nach Wien und habe gedacht, so, und jetzt brauche ich etwas für den Geist. Und habe dann verschiedene Sachen probiert und bin dann irgendwie in die Hominiden-Evolutionsvorlesung hineingeraten durch Zufall und habe mir da gedacht, bah, das ist es. Es war für mich wie Kino. Und das damals noch mit der damaligen Ethnologie, wie es geheißen hat, in Kombination. Da habe ich mir echt gedacht, wow, weil ja, das war besser wie heute halt irgendwo, was ich surfen oder irgendwas schauen, sondern das war dann hautnah mit Objekten auch gewürzt, das Ganze. Und dann noch wollte ich eben ausgraben und bin dann damals über die Ur- und Frühgeschichte nach Gas am Kamp gekommen und bin dann in einem Forschungsprojekt von Professor Friesinger, Neue Wege der Frühgeschichtsforschung, das war eines der ersten Forschungsprojekte, die es überhaupt gegeben hat, die groß angesetzt waren, und bin da hineingerutscht und konnte da auch mitarbeiten. Und nachdem ich dann immer schon mich für die Knochen interessiert habe, bin ich halt hauptsächlich dort gewesen, wo Gräberfelder waren, und ja, bin dann irgendwie dabei geblieben und habe dann auch dieses Thema eben die frühen Kelten dann so das erste Mal verschiedene Fundorte zusammenfassen. Es ist damals gerade in Niederösterreich sehr viel gebaut worden, rund um St. Pölten, das gerade dann Landeshauptstadt geworden ist, und da ist sehr viel Erdbewegung gewesen, und da sind diese großen Gräberfelder nicht nur der Bronzezeit, was Kolleginnen von Wien gemacht haben, sondern eben auch aus der Eisenzeit herausgekommen. Und das war dann so quasi der Einstieg, und ich wusste so, ich bleibe dabei. Und dann, als ich das Studium schon fast fertig gehabt habe, bin ich mit einer Freundin, die ist Professorin in Trier, die Anna-Luisa Petrotti, mitgefahren nach Südtirol. Und dort habe ich den damaligen Landesarchäologen Hans Notdorfer getroffen. Der hat gesagt, du, ich würde dich brauchen, weil wir haben niemanden in Südtirol, komm nach Südtirol. Und dann habe ich gedacht, ja, gut, super, Jobangebot auf Schloss Tirol, kriegt man auch nicht jeden Tag. Und so bin ich dann nach Südtirol gekommen. Das ist eben diese Südtiroler Achse dadurch entstanden. Da war ich dann 15 Jahre, war auch Grabungsanthropologin praktisch am Gletscher oben. Da bin ich allerdings mit dem österreichischen Team, weil ich dann inzwischen einen Auftrag bei Professor Lippert zu Bischofshofen ein Forschungsprojekt gekriegt habe. Da war ich in Wien auf der Uni, bin dann mit diesem Team dann wieder zurück nach Südtirol und dann dort geblieben. Und dann haben sie eben diese Projekte wie der Archäopark entwickelt und noch eigentlich, wir haben dann in jedem Dorf im Finchgau Forschung, also ein Projekt machen können, und da war ich dann die Verantwortliche für die Umsetzung und konnte dann immer mit den lokalen Tätigen faktisch irgendeine Ausstellung dann gestalten. Und da ist eben auch wieder diese Achse dann dieses Vermitteln. Ich habe während des Studiums am Naturhistorischen Museum schon Führungen gemacht, und bei, damals war die große Homo-Ausstellung, also Menschheitsgeschichte. Und das sind alles so Punkte, wo man halt was gelernt hat, was mitgenommen hat, wo man verstanden hat, wie wichtig es eigentlich ist, dass man vermittelt. Ne? Wir wollen das ja nicht für Forschung, für unseren Elfenbeinturm machen, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, da geht es uns doch allen gleich. Wir wollen das ja auch vermitteln können. Ne? Wir wollen ja auch, dass das Wissen nach außen dringt. Und der Knackpunkt eben zur Erwachsenenbildung, zur Museumsdidaktik, dass man das gut hinbringt. Weil, wenn man gesagt, wenn man als Fachmenschen in ein Museum geht, ja, dann brauche ich nicht meine 3000 Heferl aufgestellt oder sonst was. Das kann ich als Fachkraft sicher organisieren, dass ich auch ins Depot gehen kann von dieser Institution und mir das anschauen kann. Aber ich kann das so aufbereiten, dass jeder versteht, was da dahinter steckt, wie die Entwicklung ist, Know-how, was für Mühe es gemacht hat, eigentlich da so weit zu kommen. Ne? Das war dann auch so dieser Knackpunkt mit diesem Projekt mit den jugendlichen Migranten. Das hat sie auch durch einen Zufall ergeben, so wie vieles im Leben ergibt sie, hat sie auch das so gegeben, also ergeben, ich sage immer so, Wege entstehen im Gehen, nicht? Man muss sie mal hinbücken und die Steinchen aufheben vielleicht, und dann erkennt man, wie schön sie eigentlich sind. Und das aneinanderreihen an eine Kette, und dann entsteht halt wieder was. Und das mit den Flüchtlingen war auch so, die haben gleich hinter dem Portal von Schloss Eckenberg, wo wir unsere Abteilung ja ist, hat es da praktisch so Kurse gegeben für diese minderjährigen Unbegleiteten. Und wir haben da mal vorgesprochen, Kontakt aufgenommen und gesagt, jetzt wollt ihr nicht einmal hereinkommen, wir stellen uns vor. Das haben wir auch gleich also von unserer Abteilung alle mitgemacht, auch der Magister Beitler, der war an vorderster Front dabei. Und es ist wirklich sehr gut dann gekommen, dass wir Vorträge dort gehalten haben, mit ihnen einmal geredet haben, wie schaut es denn bei euch zu Hause aus. Also viele haben dann gesagt, auch, also wir sind ins Museum eingeladen haben, das war so eine Erkenntnis und sagen, wow, das sind ja lauter so Sachen. Meine Oma hat auch so einen Topf, hat ein afghanischer Jugendlicher zum Beispiel gesagt. Oder so Sachen sind dann rausgekommen, dass für die war das ganz, viele Sachen ganz bekannt, da hat man nichts erklären brauchen. Das kam sie noch gekannt aus ihrem alltäglichen Lebensumfeld, nicht in einem anderen Kulturkreis. Und auch, was der Effekt dann war, als unser Vermittlungsteam dazugekommen ist, als wir mit ihnen dann praktisch gezeichnet haben oder geformt haben, einfach gebastelt, so gebastelt, ich weiß, die Vermittler hören das nicht gern, aber Objekte hergestellt. Und die sind dann ganz ruhig geworden. Das war dann auch wieder für die Betreuer von diesen Jugendlichen sehr interessant zu sehen, wie doch, die haben doch so dramatische, viele jetzt, nicht alle, aber doch Erlebnisse gehabt, dass sie so zur Ruhe gekommen sind, dass die für sich, für ihren Unterricht auch wieder daraus gelernt haben. Und das Projekt haben wir dann auch sehr schön mit der Zertifikatsüberreichung da zum Abschluss ihres Lehrgangs abgeschlossen. Das haben wir dann sehr festlich im Archäologiemuseum gemacht. Und dann war auch sehr schön, hat jeder dann gesagt, ja, und sie bringen fürs Buffet, bringt jeder halt eine Spezialität mit. Und da waren ganz, ganz bunte Sachen sind da gestanden am Teller. Und das war eigentlich ein sehr schöner Augenblick und Abschluss. Und das ist eben genau das, wo ich sage, und da dockt man an Menschen. Die haben gelernt, die waren das erste Mal im Museum, wobei ich ihnen sage, euer Handy ist euer Pocket-Museum. Sie mussten nämlich auch einen Auftrag erfüllen. Was habt ihr alles drin in eurem Pocket-Museum? Nicht? Wie schaut das aus? Nicht? Und da sind dann Arbeiten auch entstanden von ihnen, die sie dann in ihrem Unterricht auch erstellt haben. Und so auch kann man das, dann sind wir einmal, bin ich halt dann raus, also mit Volksschulen, das habe ich dann mit dem katholischen Bildungswerk so ein Projekt auch gehabt, eine Landschule, wo ich die Großeltern dann auch, und die, also die Kinder und über die Großeltern aufgefordert habe, das älteste Objekt, das sie zu Hause haben, mitzubringen zum Beispiel. Das war dann ein Nachfolgeprojekt aus dem Ganzen. Ne? Und dann hat man so, die ganze Schule war Projektraum, in jeder Klasse war irgendwas und ich habe dann nur einen Leitungsvortrag gehalten, habe dann auch, natürlich nehme ich dann immer so ein Objekt mit, meistens nehme ich ein Skelett mit, allerdings ich weiß natürlich, dass für manche das grenzwertige Geschichte ist, aber es wird wirklich sehr behutsam damit umgegangen. Es ist ein absoluter Respekt da. Es wird faktisch nicht darüber gewitzelt. Es sind die Reste eines Menschen, der vor Jahrtausenden gelebt hat. Und das wird von der wissenschaftlichen Seite her angegangen. Also da geht es nicht um Voyeurismus oder sonstige Geschmacklosigkeiten dabei, sondern da geht es wirklich darum, zu vermitteln, was bleibt von einem Menschen übrig, körperlich lesen. Und das ist auch überall, wo es um Vermittlung geht oder überhaupt, wie die Anthropologie arbeitet. Also ich habe ja nichts davon, wenn ein Skelett alleine im Museum liegt, aber ich glaube, dass einfach der Lerneffekt und das Interesse sehr groß ist und das ist ein Teil der Wissenschaftlichkeit auch ist, dass man das dann auch vermitteln darf und zeigen darf.
Absolut, ja. Du hast ja schon ein paar Projekte erwähnt, die du gemacht hast. Welches Projekt soll dir das Christkind dann mitbringen heuer?
Ja, eigentlich würde mich jetzt aufgrund meiner letzten Arbeiten, bin ja jetzt irgendwie in der Mittelsteinzeit gelandet, mit dem Fund von Wöllersdorf und überhaupt also Mittelsteinzeit, Jungsteinzeit, da würde mich eigentlich ein Forschungsprojekt irgendwie so im Osten interessieren. Das ist so, entlang der Donau sind ja viele Migrationsströme durch Jahrhunderte oder Jahrtausende eigentlich hergekommen und irgendwie so zurück, eben um zu diesen Vorgänger- oder Parallelfunden zu kommen. Da wir hier bei uns jetzt nur auf so Einzelfunde momentan stoßen, es ist ja immer nur eine Momentaufnahme, die sich ja gleich wieder ändern kann durch irgendwelche Bautätigkeiten oder Grabungen, dass das Spektrum wieder erweitert wird. Aber eigentlich so, ja, dieser, wie soll ich sagen, südöstliche Donauraum würde mich sehr interessieren, dort ein Forschungsprojekt zu machen und mich da dort zu betätigen und zu forschen.
Das wäre lustig, vielleicht hört das ja gerade jemand.
Ja, wäre toll.
Weil du den Wöllersdorfer schon erwähnt hast, der ist ja im Prinzip mehr oder minder auch der Grund, weshalb du ja für die kleine Zeitung für die Köpfe des Jahres nominiert bist. Magst du ein bisschen was über ihn erzählen, über den ältesten Mordfall Österreichs?
Ja, genau, das ist natürlich die Headline. Aber es braucht halt, um Aufmerksamkeit zu erregen, braucht es halt ein bisschen so markige Sprüche. Und ja, kann man durchaus, ist durchaus legitim, finde ich, dass man das auch so bezeichnet. Der Wöllersdorfer Schädel, der wurde schon 2011 von der Dorothea Thaler, das ist eine Archäologin, die im südlichen Niederösterreich und nördlichen Burgenland tätig ist, mit ihrer Grabungsfirma, und ausgegraben. Und zwar grabt die schon sehr viele Jahre in Wöllersdorf. Das ist so, wenn man jetzt bei Wiener Neustadt auf der Südautobahn vorbeifährt, gibt es eine Abfahrt Wöllersdorf auch. Und da faktisch Luftlinie 1,5 Kilometer davon entfernt ist dann dieser Fundplatz. Der befindet sich so am Ortsrand dieser Gemeinde, dieses Dorfes. Und da ist ein, also so ein Bauland, und jedes Jahr werden halt neue Grundstücke erschlossen und bebaut. Und immer wieder da im Vorfeld dürfen halt die Archäologen, Archäologinnen, das kennt ihr ja, oder du, Susanne, zumindest, schnell graben, damit das schnell freigegeben werden kann. Immer schnell, schnell. Und deswegen hat sie dort, und vor allem ist das aber eine Fläche, wo seit Jahrtausenden gesiedelt wird. Und mittendrin in einer Eisenzeit, dort durchschlägt sie mal eine Früheisenzeit, also ein Latein, und dann eine spätere Eisenzeit, dann ist eine UK drinnen, also Urnenfelderkultur. Und dann irgendwo drin ist so eine Grube darunter. Die schaut älter aus. Und sie hat sich gedacht, meistens komisch, da liegt nur ein Schädel drin. Sie hat nämlich immer wieder, eben je nach Epoche, sind einmal Leichenbrände oder vereinzelt auch Skelettreste. Da ist eben dieser einzelne Schädel da gewesen, also eigentlich Schädel ohne Unterkiefer, Kranium, und ein Oberschenkel, ein linker Oberschenkelschaft, der ist so drüber gelegen. Und drunter ist so eine Reibplatte, so eine Steinplatte, ich glaube Granit oder was, das war gelehnt. Und sie hat schon gedacht, mei, ja, schaut irgendwie komisch aus, aber jetzt ist keine Zeit, wir müssen das schnell erledigen. Mhm. Das ist, der Schädel ist inzwischen dann bis 2015 bei ihrem Depot gegangen, und irgendwann so, davor hat sie so gedacht, mei, jetzt irgendwie C14-Datierung, damit wir wissen, was wir da haben. Wäre jetzt toll, die Gemeinde hat das übernommen, auch die Kosten. Die Gemeinde Wöllersdorf ist da wirklich sehr, in dankenswerter Weise sehr offen und finanziert immer wieder mal ein bisschen was da mit auch. Und ja, dann ist rausgekommen 8.800 Jahre, also beinahe 9.000 Jahre alt ist dieser Schädel. Ne? Ja. Da waren wir mal alle platt. Inzwischen habe ich den Schädel vorher schon gekriegt, und ich habe mir das so angeschaut, denke mir, der ist ganz zerbrochen, natürlich, bis man es kriegt. Habe ihn einmal gewaschen, gereinigt und dann mal angefangen zusammenzusetzen, und dann wurde die Überraschung immer größer. Es sind nämlich eben Brüche am Schädel und dann auch zwei Schabtrepanationen, also auch Eingriffe, die chirurgische Eingriffe, die sicher aufgrund einer leichteren Verletzung vorgenommen wurden. Eine ist ein bisschen weniger tief, das ist so eine Schabtrepanation. Das kennt man aus späteren Zeiten, vor allem aus der Eisenzeit, dann hat es diese Operationstechnik bei Schädelverletzungen gegeben, dass man aus magisch-rituellen Gründen hat man dann, wenn jemand sehr oft bei sich, sagt man mal, vielleicht Kopfschmerzen, Migräne oder was gehabt hat oder sonstige Probleme, dass man einfach ein bisschen Knochen mal da herausgeschabt hat. Das ist so Fingerkuppen groß oder tief auch am Schädel. Oder eben, wenn es Verletzung der Kopfschwarte oder etwas mit dem oberen Knochenteil war. Es gibt auch solche Trepanationen, wo mit einem Bohrer, mit einem Trepan gebohrt worden ist. Da gibt es aus Gundersdorf zum Beispiel sehr bekannt, so eine kleeblattförmige Trepanation, wo man Löcher im Schädel hineinbohrt, eben um eine Operation vorzunehmen oder eben um eine tiefergehende Verletzung eben zu behandeln. Ja, das ist einmal das eine gewesen. Und dann haben wir ist dann noch ein Abdruck, ein rechteckiger, länglicher Abdruck am nahe des linken Scheitelbeinhöckers, damit man sich das vorstellen kann, da, und viele Frakturlinien, also so Bruchlinien. Und immer von Zentren aus, von Bruchzentren. Also alles in allem kann ich nachweisen, dass der gewaltsam zu Tode gekommen ist. Nämlich, es ist eine der Rechtecke, dieser rechteckige Abdruck ist der Abdruck eines Gerätes, einer Waffe. Mhm. Wobei natürlich die Diskussion ist, dass jetzt da nur ein Gerät, mit dem er, was ich das im täglichen Leben eingesetzt hat, oder eine Waffe, das ist in der Zeit, glaube ich, das Gleiche gewesen. Man hat mit dem, was man halt gebraucht hat, was man gehabt hat, gekämpft. Ob das jetzt ein hartes Holz war, eher denke ich an ein Steingerät. Wir haben ein bisschen versucht, dann Steingeräte, die wir in Graz in der Sammlung haben, da zu vergleichen. Also ein Steinbeil würde sich da durchaus anbieten oder würde passen. Ne? Mhm. Und Schläge mit einem harten Gegenstand eben haben den Mann auf der linken und der rechten Schädelseite getroffen. Und auch am Gesicht kann man nachweisen, dass er einen Faustschlag auch erhalten hat. So typisch dann ein Bruch im oberen Augenrandbereich. Und dann faktisch, ja, ist er gestorben. Das war tödlich natürlich. Der Schädel ist jetzt, deshalb interessiert mich jetzt dieser südöstliche europäische Bereich auch sehr. Wir haben das Lebenski Vir, das ist in Rumänien, also das ist nach dem Eisernen Tor, wenn man weiter so die Donau hinunterschippern würde. Dort gibt es einige so ähnliche Funde, ja, nicht viele, aber es gibt doch welche. Und eben eine Sekundärbestattung wurde da vorgenommen, wir haben nur den Schädel alleine. Und zwar kann man sich das nämlich, ich bin jetzt gerade dabei, eben den wissenschaftlichen Artikel zu verfassen. Es kommt nächstes Jahr das nächste Schild von Steyr raus und da haben wir einen großen Teil, der diesem Schädel und diesen Funden gewidmet ist, wo alle Autoren, die da mit beteiligt sind, an der Analyseaufarbeitung dann ihren Beitrag, einen wissenschaftlichen Beitrag abliefern werden. Und das publizieren wir. Ja, jedenfalls ist es läuft so, wenn ein Mensch stirbt, dann braucht es ja einige Zeit, bis da beginnen faktisch die Abbauvorgänge im Körper zu laufen und auch dann, bis das Gewebe, ja, sage ich mal, vergeht. Und kommt je nach Klima und je nach Bestattungsart dann darauf an, an der Luft, also oder nur mit einer dünnen und einer dünnen Abdeckung ist das passiert und in wärmeren Klima geht dieser Verwesungsprozess schneller von sich oder auch kann auch eintrocknen dann zum Teil, mumifizieren auch. Bei dem Schädel muss es so gewesen sein, dass noch ein Teil, also er hat sich zwar schon gelöst, die Gliedmaßen haben sich schon leicht gelöst, es sind keine Spuren, weil manchmal hat man dann so Schnittspuren auf den Schädeln, wo man dann versucht hat, den Schädel abzuschneiden, wenn man so eine Sekundärbestattung vornehmen wollte oder wenn es um einen Trophäenkult gegangen wäre. Das ist bei dem Schädel jetzt nicht der Fall. Also nehme ich an, er war noch im losen Sehnenverband, noch getrocknete Weichteile vielleicht. Und man hat den Schädel eben bewusst mit dem Oberschenkelknochen gemeinsam, nur einen, so auf diese Reibplatte oder diese Steinplatte dort draufgelegt. Also eine bewusste Vornahme, eine Sekundärbestattung. Vielleicht war es ein wichtiger Mensch dieser Gruppe oder ein Ahn, oder dass man im Zuge eines Ahnenkultes ihn bewahren wollte, verwenden wollte. Und eben um die Kraft, um den Geist auch für die Nachkommen zu, sagen wir mal, erhalten. Es gibt ja auch viele Kulturen, Indianerkulturen, wenn man sich das ein bisschen alles anschaut, wo zum Beispiel eben die Toten auch an der Luft bestattet wurden und dann einfach die Schädel aufbewahrt wurden im Haus. Wir haben auch in Châtelhuyck zum Beispiel gibt es ja auch Bestattungen in diesen Hütten drinnen, zusammen auch mit Bukranien, also mit Stiergehörnern, die an den Wänden sind. Also beides irgendwo auch im Sinn von Kraft, Macht, Beschwörung und auch Fruchtbarkeit. Dass man sich das für die Lebenden faktisch mit hernimmt und dass die Ahnen den Lebenden helfen und die Ahnen die Lebenden noch immer begleiten auf ihrem Lebensweg.
Also was man von dem Herrn sagen kann, ist, er war vielleicht für die Leute recht wichtig und er wurde ermordet.
Wahrscheinlich. Ja. Also das ist aufgrund der Spuren, die wir da haben, so forensisch, also durchaus zu sagen. Ja, und dann habe ich ja natürlich, ergeben sich so wie halt bei dieser Geschichte mit den unbegleiteten Flüchtlingen, dass sich da ein Körnchen das andere ergibt oder ein Steinchen ergibt, hat sich das auch hier ergeben, dass sich da über das Ludwig-Boltzmann-Institut in Graz, leider gibt es das inzwischen nicht mehr, das Forschungsprojekt ist ausgelaufen, da konnte ich vorher schon immer wieder zusammenarbeiten mit Alex Bornig und er hat dann so quasi gesagt, ja, wir könnten da eine CD-Aufnahme machen, er hat das dann auch vermittelt auf der Uniklinik, auf der Kinderklinik, Professor Sorrentin war da sehr hilfreich und entgegenkommen. Und die haben uns diese CD-Aufnahmen von denen und auch noch von anderen Schädeln gemacht. Und der Alex Bornig hat das dann digital bearbeitet, sodass wir die Teile auch gut zusammenbekommen haben. Und dann habe ich eine Publikation auch gehabt von Professor Labude, der sitzt an der FH Mittweida. Und den haben wir dann einfach kontaktiert. Er macht Gesichtsrekonstruktionen und er ist auch der, der in Deutschland die Kriminalisten ausbildet, die dann auch diese Rekonstruktionen machen. Und er hat sich bereit erklärt, eben aufgrund der aufbereiteten Daten so mit seinen Studenten ein Projekt zu machen und hat dann seine Gesichtsrekonstruktion gemacht, die man ja auch dann bekommen haben, die sehr, also sehr ja, treffend eigentlich, finde ich, ausschaut. Es war hier die Schwierigkeit, wir haben keinen Unterkiefer dabei gehabt, das haben wir analog dann von anderen Funden so an diese Stärke, an diese Maße des Schädels angepasst. Und auch bezüglich des Sterbealters, ich habe anthropologisch aufgrund der physischen Merkmale am Schädel eine Diagnose getroffen, eben männlich, ja klar, und dann zwischen 31 und 40 Lebensjahren verstorben. Und da bin ich dann wieder über eine Bekannte quasi auf die Frau Professor Ritz-Timne und die Frau Doktorin Malke in Düsseldorf, auf der Gerichtsmedizin in Düsseldorf gestoßen. Und die haben gerade so Versuchsreihen laufen, wo sie anhand von DNA-Material und eigentlich DNA weniger, also von Säuren, Pentasodinsäure zum Beispiel, aus den Zähnen extrahieren und da praktisch aufgrund dieser Molekularstruktur das Sterbealter bestimmen. Ich bestimme ja als Anthropologin das biologische Sterbealter, also das, was mir der Körper aufgrund der Abnutzung und der Verschluss- und Abbaugrade oder Aufbaugrade in jungen Jahren, weil bis 25 Jahren baut der Körper auf und dann beginnt der Abbau. Ja. Und das sehe ich
halt. Das spüre ich, ja.
Ja, genau. Es geht dann recht schnell. Und je nachdem, natürlich, wie das Lebensumfeld ist, wie der Körper beansprucht wird, geht das einmal schneller oder eben, ja, wenn er ein gutes Leben hat, wie später so Adelige oder so, dann in Barockzeit, so habe ich das schon immer wieder, dann schaut das vielleicht nicht ganz so aus wie halt beim Steinzeitler. Aber es gibt eben diese Merkmale. Und die Frau Professor Ritz-Dimne und die Frau Dr. Malke haben herausgefunden, mit ihrer Methodik, mit 32,4 Jahren ist der Wöllersdorfer Mann also zu Tode gekommen.
Das ist recht genau.
Ja, das hat sie, ja, sie haben, wir haben noch andere, also Proben, es war jetzt nicht die einzige, sondern wir haben noch asavarischen Funden und dann auch noch mittelalterliche. Also wir haben verschiedene Proben gezogen von Zähnen und ihnen geschickt. Sie haben dann die anthropologische Diagnose nicht gekannt, ne? Also das war total für sie Neuland. Und erst als sie uns das Alter geschickt haben, habe ich meine schon lange vorher auch offengelegte anthropologische Diagnose vorgelegt. Und das hat eigentlich fast überall sehr gut übereingestimmt.
Das ist sehr spannend. Eigentlich wäre das ja dann fast, ich habe keine Ahnung, was diese neuen Untersuchungen kosten, diese molekularen Verfahren. Ob die sehr kostenintensiv sind, zeitintensiv sind, wird das wahrscheinlich ziemlich...
Weil es hört sich alles so leicht an, ja, auch DNA und so weiter, super, ja. Mir hat schon vor 20 Jahren ein Archäologe gesagt in Wien, sagt, ja, jetzt brauchen wir dich nicht mehr als Anthropologe, wir machen alles nur mehr über DNA. Ja, es freut mich jetzt noch immer, wenn ich ihn sehe, ihm zu sagen, na, bin ich noch immer da, weil es mich noch immer braucht. Anscheinend, weil es ist nicht so toll, wie sie das anhört, weil nicht immer in so alten Materialien, das vielen verschiedenen Einflüssen in der Erde unterliegt, ja, ist nicht immer genug DNA-Substanz zu gewinnen oder überhaupt keine mehr oft, ja. Auch bei Gruftskeletten haben wir immer wieder das gleiche Dilemma, dass da das zerstört ist einfach, weil das Liegemilieu so einwirkt auf die Knochen. Ne? Und das ist halt, und das braucht alles lang. Und bis die, so eine Probe aufbereitet ist, sind sehr viele Schritte, Arbeitsschritte zu machen. Nicht? Und dann noch einmal das zu überprüfen. Also ich glaube, so, es ist eine Kostenfrage auch, ja. Ich glaube, dass wir Anthropologinnen noch immer kostengünstiger sind als wie die Genetiker, sage ich jetzt einmal.
Es ist ja bei uns in der Archäologie, wenn wir zum Beispiel Fundmaterial aufarbeiten, wie Keramik zeichnen, sind wir als Menschen noch immer schneller und genauer beim Zeichnen, als wenn wir jetzt alles von einem Computer scannen lassen.
Ja, genau. Also es, Gott sei Dank, der Mensch ist noch nicht ersetzbar. Das ist ja wirklich gut. Aber ich habe jetzt trotzdem beim Wöllersdorfer, habe ich dann den Professor Krause in Leipzig geschrieben. Da gibt es ein eigenes Forschungsinstitut auch. Und die machen gerade ein Projekt, wo sie alle mittelsteinzeitlichen Funde in Europa versuchen aufzunehmen. Und das habe ich irgendwo gelesen und habe mich da einfach angerufen und auch geschrieben, ob eventuell möglich wäre, dass sie da unseren Schädel mit einbeziehen. Die waren sofort begeistert und gesagt, ja, natürlich. Und ja, habe ich dann einen Zahn geschickt. Jetzt ist dann bald aus mit den Zähnen, nicht? Ich habe nur begrenzt Material und ich bin da immer recht geizig auch mit dem Material, weil jeder will ein Stückerl, das ist so wie beim Ötzi, nicht? Da mussten sie auch irgendwie einmal das reglementieren, weil jeder will eh nur ein kleines Futzerl, nicht? Aber aus dem Futzerl irgendwann bleibt dann nichts mehr übrig vom
Fund.
Ja. Ja, jedenfalls ist das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. In Jena, ich habe das, Entschuldigung, vor Leipzig gibt es auch eins, aber das ist für Paläolithforschung. Das in Jena, und zwar wird eine DNA-Analyse gemacht, wo ich hoffe dann, dass ich eine Haut-, Haar- und Augenfarbe und sonstige Herkunftshinweise bekomme. Nicht? Es gibt verschiedene Wanderungszyklen, die man schon draufgekommen ist, wo man den Wöllersdorfer da einhaken kann, weil er ja doch relativ allein ist auf österreichischem Gebiet. Es gibt ein zweites mittelsteinzeitliches, fast zeitlich, also gleichaltriges Skelett, das stammt aus in der Nähe von Salzburg, Elsbetten. Das ist aber ein Kind, das sitzend, gerade sitzend, so in eine, von oben hinuntergelassen wurde, in eine Bestattungsgrube.
Aber ja, das Kind war schon tot, oder? Also das Kind war schon tot, das haben sie nicht.
Ja, okay. Das ist auch so typisch, warum ich das jetzt so betone. Da gibt es wieder Parallelen, mehr Funde wie bei unserem, auch schon im heutigen, also in Deutschland. Da gibt es Parallelen so. Auch darüber, über dem Kind drüber, es ist Feuer gemacht worden. Das sind so Brandspuren. Also da gibt es irgendwie einen einheitlichen Bestattungsrhythmus. Das findet man auch so Blätterbachhöhle und so weiter. Also in deutschen Archäologen, die es da auskennen, wissen das sicher gleich, wovon ich rede. Also da gibt es in den letzten Jahren immer wieder Funde. Das ist ja auch so, dass sich die Fundlücken immer irgendwie ähnlich oder in so zeitnahe schließen, sei es jetzt im deutschen Forschungsraum, als auch jetzt da in Österreich, da bei uns in Österreich halt auf unserem Gebiet. Mhm. Das ist eine interessante Geschichte eigentlich.
Ja, und das ist eigentlich eine gute Überleitung zum zweiten großen Thema, nämlich zur Richtstättenarchäologie.
Genau.
Wo jetzt mal ein zeitlicher Sprung ist, also jetzt sind wir dann in der Neuzeit, sagen wir so 15. 16. Jahrhundert ungefähr in unserem Bereich und sind wir mal in der Steiermark wieder. Und da hast du ja mitgearbeitet an einem Projekt im Bereich Unterzeiring Birkachwald in der Obersteiermark im Bölstal.
Ja.
Und da waren ja, wenn ich mich ja nicht täusche, Anfang der 2010er Jahre, 2012 bis 2014 waren da Grabungen, die zuerst vom Wolfgang Adner durchgeführt worden sind und dann vom Federico Belitti und von der Maria Mandl.
Ja.
Und da ist ja ein Galgen untersucht worden, beziehungsweise das, die Umgebung eines Galgens.
Ja, genau. Das war auch der Verein Bölstaler Archäologie, die da, Kasa und Mirsch sind auch zwei Historiker und der Lokalmatador, sage ich mal, die das jetzt weiter auch betrieben haben, die archäologische Seite haben eben die Maria Mandl und der Federico Belitti gemacht. Und irgendwann bin ich dann, eigentlich war die Grabung schon fast vorbei, wie sie mich hinzugezogen haben. Und ich konnte dann trotzdem anhand der Skelette noch interessante Sachen herausfinden. Wir haben da 10 Individuen, die Reste von 10 Individuen aus 8 Gruben gefunden. Und zwar ist, wenn man das von Pölz nach Oberzeiring fährt, ist das linker Hand noch immer zu sehen, 2 gemauerte Türme oder Pfahle, die faktisch ein Teil dieser Richtstätte waren, also wo der Galgen drauf war. Das sieht man heute noch. Das ist jetzt eine Weidefläche. Und dort runter, oder da rundherum wurde eben gegraben. Und zwar sind relativ seichte Gruben. Jetzt von der Datierung her, wir bewegen uns da irgendwo in der früheren Neuzeit, also 17. bis 19. Jahrhundert maximal, würde ich sagen. Was da also was da rauskommt, da hat es dann ein bisschen so auch mir so die Sprache verschlagen, bis ich mal kapiert habe, was da passiert ist, dass die Menschen alle zu Tode gebracht worden sind, nämlich mehrfach. Und zwar zuerst schon im Zuge der Folterungen. Es durfte ja niemand verurteilt werden, wenn er nicht gestanden hatte. Das muss man mal vorausschicken, ja. Und bis man jemand zwingt, faktisch das zuzugeben, vor allem vielleicht, wenn er nicht schuldig war, nicht? Da hat schon einiges gebraucht. Also da hat man nicht nur die Nägel abgezogen oder verprügelt, war eh nur harmlos oder lang eingesperrt, ohne zu essen und so weiter, sondern da ist es schon wirklich, weiß ich, wie man sich das so schön auch ja, vorstellt, eben mit Brennen und ja, bis zum Rädern. Es sind nämlich bei 8 von den 10 sind Spuren von Räderungen da. Was heißt Rädern? Rädern heißt jetzt, dass der Tote in dem Fall, also der Delinquent, Entschuldigung, noch war er nicht tot zu dem Zeitpunkt hoffentlich, wurde er am Boden festgebunden, also weit auseinandergespreizt, Arme, Beine weit auseinandergezogen. Und dann hat man mit einem Rad, deshalb auch Begriff Rädern, oder eine Eisenstange, hat man auf die Gliedmaßen mal draufgeschlagen. Und da hat man unterhalb in der Mitte von seinem Beispiel einem Bein, einem Unterschenkel, hat man mal Holzstückel oder was reingelegt und da hat man dann von oben mit dem Rad draufgeschlagen. Und es gibt ganz typische Bruchstellen. Da bricht nämlich an der Oberseite des Knochens meistens also ein eckiger Teil aus und ist durch diese Unterstützung durch einen Holzteil, nehme ich jetzt mal an, unter dem Knochen bricht es dann gerade durch. Aber oben bricht so ein eckiges Stück aus. Und das haben wir überall. Das haben wir an Unterschenkeln, Oberschenkeln, Unterarmen, Oberarmen. Wenn der Scharfrichter jetzt gnädig war, hat er bei den Unterschenkeln begonnen, weil bei den Oberschenkeln war es dann eh schon, sage ich jetzt einmal, fast vorbei. Ist, nämlich wird dann die Femoarterie auch mit durchtrennt oder ist worden so, und da ist sehr schnell dann das Blut rausgeschossen. Also es kommt zu einem hypervolemischen Schock, das heißt, der Kreislauf bricht zusammen und der Mensch stirbt schnell.
Das ist nicht wenn, der, dass er so schnell stirbt wahrscheinlich dann.
Ja, genau. Aber das war halt so ein, ja, wenn der es ja zugelassen hat. Wenn nicht, dann hat er halt dann von außen nach innen, mal Arme, mal Beine außen, innen oder auch beim Brustkorb angefangen. Da kriegst du dann Atem noch, Erstickungsanfälle, je nachdem wie fest halt. Ja, und dann sollte halt das Geständnis erfolgen und dann, wenn er das überlebt hat, der Delinquent, dann ist es erst zur eigentlichen Strafe gekommen, zum Hängen, zum Ertränken, zum Erwürgen, was immer. Wir haben, ja, und zwar zum, vielleicht auch noch zum Henker. Der Henker, es hat halt Gute und Schlechte gegeben. Geholt hat man natürlich die, die einen guten Ruf, unter Anführungszeichen guten Ruf gehabt haben, die ihr Handwerk verstanden haben, die nämlich ein Geständnis herausholen konnten und dann auch noch danach einen schnellen Tod vollziehen konnten. Hat er irgendwo gepfuscht oder halt daneben gehauen, nicht? Da waren eine schaulustige Masse meistens mit verbunden. Und ja, das hat sich herumgesprochen. Ne? Und meistens war ja der Henker, war ja zugleich auch der Bader oder auch der Abdecker. Also der hat mehrere Funktionen gehabt in der Gesellschaft. Und wenn man das lokal nicht mehr gehabt hat, dann hat es auch solche gegeben, die man halt dann hergeholt hat aus der Ferne oder den besonderen Ruf gehabt. Und das hat halt was gekostet. Ne?
Das Jobinsertat muss da sehr spannend ausschauen für so einen Henker.
Ja, genau. Ja, es gibt also Unmengen an Literatur schon darüber. Jost Auler in Deutschland, der beschäftigt sich seit Jahrzehnten schon mit dieser Thematik, hat so sehr viel Literatur herausgegeben, also spannend, aber sehr mit Gänsehaut und Gruselfaktor. Und wenn man sich auch anschaut, überall die Richtstätten, ich habe mir sogar die Richtstätte auf Gotland, wo ich vor 3 Jahren mal, sogar die habe ich mir angeschaut, eben um zu verstehen eigentlich, warum oder wieso, nicht, was mich so, weil es mich einfach interessiert. Und da gerade ich diese Arbeit im Abschließen war. Jedenfalls ist in Oberzeiring auch, also es hat im Land sehr viele Richtstätten gegeben und da gibt es auch eine Anekdote, dass ich glaube Maria Theresia durch die Landen fuhr Richtung Süden, hat man immer eine Gruppe vorausgeschickt, die schon geschaut haben, dass ja auf den Richtstätten niemand gehängt ist, weil man hat ja nach dem Hinrichten, Hängen, was immer, auch die Leute ganz lange hängen lassen, bis die Teile selbst auch heruntergefallen sind zum Teil. Ne? Mhm. Weil es war ja eine zusätzliche Strafe, nicht diese unehrenhafte zu Tode kommen, sondern auch nicht bestattet werden zu dürfen in geweihter Erde. Also es wurde diesen Menschen die fleischliche Auferstehung versagt. Und das war eigentlich das Schlimmste überhaupt für einen Christen dieser Zeit. Ja, in Oberzeiding ist, man kann es halt annehmen, also dass nach dem Rädern faktisch wurden dann 5 Leute auch, also von den 8, die gerädert wurden, wurden 5 gehängt. Mhm. Und eine Frau, wir haben da 9 Männer und eine Frau, also in der Geschlechtszusammensetzung unterschiedlicher Altersgruppen. Und wobei die Frau war die Älteste. Die mhm. Männer waren relativ jüngere, mittelalterliche Männer. Mhm. Und die Frau wurde faktisch geköpft. Da gibt es Spuren vom Schwert am 3., 4. Halswirbel. Das hat sich sehr gut erhalten. Da könnte man nämlich, wenn man das Richtschwert hätte, einen Abdruck machen und die Gleitriefen, die das Schwert, durch das Schwert verursacht wird und am Schwert dann auch zu finden sind, wiederfinden. Das hat man bei einem ähnlichen Fund in der Schweiz sehr gut machen können. Man konnte das Richtschwert identifizieren. Aber leider in Oberzeiding, es ist kein Richtschwert zu finden gewesen, bis jetzt halt zumindest. Ja. Ja, bei der Frau, vielleicht um auf die einzugehen, die ist eigentlich so die Kräuterhexe, sage ich mal, dieser Zeit oder dieser Gruppe gewesen. Sie war körperlich ihr Leben lang gehandicapt. Sie hat nämlich wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, also eine Verkürzung und Verkümmerung der linken, des linken Armes gehabt. Okay. Das linke Bein ist leider nur bis zum Becken, also Becken und der Teil vom Oberschenkelschaft ist erhalten. Es ist leider mehr von den Beinen nicht erhalten. Aber sie hat auch eine Hüftgelenksluxation gehabt, also sie hat gehinkt, sie hat faktisch war an Kinderlähmung, nehme ich jetzt mal an, erkrankt, dass der Arm war verkümmert, der linke. Und ja, hat sich aufgrund ihres Leidens, denke ich jetzt einmal, sicher sehr gut mit pflanzlichen Medikamenten oder so ausgekannt, also so quasi die sprichwörtliche Kräuterhexe. Also jemand, der eine Frau war in der Zeit und sich mit was gut ausgekannt hat und war denn an und noch dazu körperlich behindert, war sicher ein absoluter Außenseiter und suspekt. Und irgendwann hat man ihr halt wahrscheinlich was angehängt und sei es nur die berühmten Blumen, die im Winter am Fensterbankel geblüht haben, nicht so diese lange Geschichte, die man da kennt. Ja. Jedenfalls hat man sie auch gerädert und zwar hat man ihr die Hände abgeschlagen. Und zwar knapp über den Mittelhandknochen am Beginn von der Elle und der Speiche sind die Arme abgeschlagen gewesen, auch an der linken Hand. Das ist natürlich, ja, eigentlich ein schlimmer Tod. Und dann, was aber dazu kommt, man hat sie geköpft. Und Köpfen war eigentlich eine ehrenvolle Hinrichtungsart. Während das Hängen oder Erwürgen, das war nicht ehrenwürdig. Also das hat zum Ausdruck, die Missachtung eigentlich zum Ausdruck gebracht.
Okay, wie kann man sich das erklären, dass sie dann auch geköpft wurde?
Naja, vielleicht doch ein bisschen eine Art von Angst, denke ich mir, oder Respekt halt, nicht? Ja, weil, schauen wir mal, nicht? Ein bisschen lassen wir es doch.
Vielleicht kommt sie wieder.
Ja, genau. Ja. Eben. Ja. Sie hat auch Rachitis, also sie haben alle, die dort bestattet waren, schon einmal auch Mangelerkrankungen gehabt. Sie hat Rachitis auch gehabt. Und interessant ist, dass ein Mann, der um das 30. Lebensjahr verstorben ist, hat das gleiche Gebrechen gehabt. Ich nehme an, das war ihr Sohn. Weil sie liegen auch von der Verlochung her in der Nähe und auch er hat Rachitis, also diese beiden haben dieses, also faktisch aufgrund der Verbiegung von Knochen auch, von Mangelernährung, nicht nur ein Vitaminmangel, an einfachen. Dann hat er auch eine Reiterfacette, das heißt, er ist auch geritten, das haben wir auch nicht bei den anderen. Weil es scheint da halt so eine neue, normale bäuerliche Bevölkerung, ärmliche Bevölkerung gewesen zu sein, die sich da sich hinter den Gehängten auch der Geköpften verbirgt. Ja, sonst, was haben wir noch an Besonderheiten? Eigentlich ist alles besonders, weil es gibt bei einem gibt Schnittspuren, bei einem Mann, der hat auch Und zwar am Kopf, am Schädel hinten. Und zwar ist das passiert, wenn sie vom, die Gehängten abgelöst haben vom Galgen, dass sie da nicht gut aufpasst haben, sondern einfach durchgeschnitten haben und dann in das Fleisch oder halt reingeschnitten haben und das dann am Knochen gelandet sind. Mhm. Was auch sehr begehrt war, ist sicherlich auch das Leichenfett, weil eben aus magisch-rituellen Gründen hat man das sehr teuer verkaufen können, oder auch geriebene Knochen. Also die Geschichten nicht nur in China wegen Potenzmittel oder so, sondern auch bei uns diese magisch-rituellen Geschichten. Es gibt auch zum Beispiel bei einem konnte man auch feststellen, dass der Pfeife geraucht hat. Es gibt nämlich an den Zähnen, das haben wir besonders dann bei den Soldaten des 30-jährigen Krieges, also so seit der frühen Neuzeit ist Tabak faktisch aus der neuen Welt, sage ich mal, gekommen. Mhm. Und man hat dann so einfache Tonpfeifen sich gemacht. Und die sind an der Oberfläche rau. Und die machen, wenn man die dauernd im Mund hat, auch beim Arbeiten, nicht, und zwischen den Zähnen festhält, die reiben dann an der Zahnsubstanz so ein bestimmtes Muster aus. Das sind so Pfeifenusuren. Mhm. Und dann habe ich auch zweimal eine Abnutzung feststellen können in den Frontzähnen, wo die Zähne, wo man nachweisen kann, dass die Zähne als dritte Hand eingesetzt wurden, natürlich. Das mhm. haben wir immer wieder auch. Man ist da nicht so wie bei uns halt schön strahlendes weißes Lächeln und nichts schaut, keine Abnutzung ist, sondern man hat das durchaus benutzt im alltäglichen Leben auch, was man körperlich immer so einsetzen konnte, sage ich jetzt mal. Ja, und dann sind meistens diese gehängten Menschen sind dann entweder, wie ich schon gesagt habe, am Galgen hängen geblieben, bis die Körperteile sozusagen ja, aufgrund Verwitterung und klimatischer Bedingungen sich aufzulösen begonnen haben und untergefallen sind, oder die Körper sind auch in Räder eingeflochten worden. Also dass Räder nicht nur mit dem Rad drauf schlagen, zur Durchschlagung der Knochen, sondern auch das Einflechten und dann auf diesen langen Stangen, wo oben das Rad war, wo diese Körper eingeflochten waren, bis die halt auch runtergefallen sind. Und das hat man ganz lang gelassen, eben zur Abschreckung eigentlich. Und dann, wenn man es schon früher runtergenommen hat, sind meistens, dieses lässt sich sehr schön nachweisen, dass sie entweder die toten Körper dann an den Achseln unterfasst wurden, aber meistens wurde ein Strick schon vorher rund praktisch unter den Achseln über der Brust durchgebunden und mit diesen Stricken wurden die toten Körper dann in diese Löcher hineingeschmissen, hineingezogen. Und das sieht man auch an der Lage, wie diese Menschen oder die Knochen oder die Skelette dann da drinnen gelegen sind, dass die einfach so hinein, mit Schwung hinein befördert worden sind. Also das kann man sehr gut da feststellen. Also es ist vom Befund her absolut ein Unikat und sehr interessant, von der menschlichen Seite natürlich absolut tragisch. Mhm. Und wenn man das heute aus unserem Verständnis das natürlich immer anschaut, wenn man sich das anschaut, ich habe da auch einen Bericht gefunden, eben vom Wiener Würgegalgen, und zwar dort bei der Spinnerin am Kreuz, wenn wir Südautobahn rausfahren, früher war es ja noch mehr, dass man immer reingefahren ist, die Triesterstraßen fährt man bei der Spinnerin am Kreuz vorbei, das war die alte Hinrichtungsstätte, bis 1868, da ist ein Mörder, der Georg Radke hat der Kaiser hingerichtet worden, und da war so ein Volksauflauf, das ist dann dem Kaiser Franz Josef zu Ohren gekommen, und der fand das eigentlich widerlich. Mhm. Weil das war ein richtiger Jahrmarkt. Nicht? Die haben ein Bombengeschäft gemacht, die dort ihre Stände gehabt haben oder zu essen, zu trinken verkauft haben. Das ist so wie ja, Sturmspiel ungefähr. In Graz, Liebenau, nicht? Da ist auch die Hölle los. Und das hat ihn so angewidert, dass er das dann verboten hat. Das war die letzte Hinrichtung, also bei der Spinnerin am Kreuz als öffentliche Hinrichtung. Und das ist dann nur mehr im Landgerichtshof weiterhin passiert, und es gab faktisch bis 1950 ist der letzte von einem österreichischen Gericht Verurteilte hingerichtet worden, aber der letzte wirklich hingerichtet in Österreich ist 1955 von den Amerikanern, von der Besatzungsmacht verurteilter Aufseher im KZ Mauthausen gewesen. Und dann eigentlich hat man so etappenweise in Österreich, das ist so typisch wie beim Rauchen, tun wir ein bisschen rauchen, tun wir ein bisschen weniger rauchen, und jetzt rauchen wir halt gar nicht mehr im Gasthaus. Und so war das irgendwie auch mit diesem Gesetz, ne, dass es immer ein bisschen weniger geworden ist. Und schließlich erst im Februar 1968 hat der Nationalrat das erst einstimmig beschlossen, dass die Todesstrafe wirklich abgeschafft ist in Österreich.
Das hat ein bisschen länger gedauert als in anderen europäischen Ländern,
ja, wieder mal bei uns. Ja, aber genau. Aber ich habe gehört, gerade heute erst wieder, also heute ist der 11. Dezember, wenn wir da sprechen, heute Nacht ist ja in Amerika wieder jemand mit der Giftspritze hingerichtet worden und der Trump hat ja noch bis 20. Jänner einige so auf der Liste, die Todesstrafe vollzogen werden soll. Nicht? Und man denke natürlich auch, ja, an arabische Länder. Mhm. Also ja, die Todesstrafe die leider noch in vielen, vielen Ländern, ja.
Mhm. Alle armen Seelen.
Ja. Du, danke Silvia, es war unglaublich spannend. Mhm. Also für mich ja immer wieder neue Sachen dabei. Es ist kein leichtes Thema, es ist auch nicht unbedingt in die Adventszeit so richtig reinpassend, aber macht ja nichts.
Aber faszinierend,
genau. Ja. Genau.
Ja, es zeigt einfach die Höhen und die Tiefen des Menschen und auch, ich sage mal, durch alle Epochen, durch alle Jahrtausende durch, der Mensch hat einen gewissen Spielraum, wie er reagiert, wie er sich bewegt, was er tut. Nur die Hilfsmittel ändern sich. Das andere bleibt irgendwie so ziemlich stabil, würde ich sagen, im Guten wie im Bösen.
Ja, das stimmt.
Das ist wahr. Ja, vielen Dank, dass du mit uns gequatscht hast.
Bitte, gerne.
Falls irgendjemand Fragen noch für die Silvia hat, können Sie uns gern schreiben.
Entweder über unseren Blog Artefakte erzählen oder über unsere Facebook-Seite Artefakte erzählen oder auch über Instagram oder über die E-Mail artefakte_erzählen@ae.gmx.at. Wir freuen uns über alles Feedback, auch über Vorschläge, falls ihr andere Themen gern hören möchtet, ob ihr gern Vorschläge für Gäste hättet oder auch Leute, die gern bei uns Gäste wären, können sich bei uns melden.
Sehr gern, ja. Und dann könnt ihr uns auf Spotify und wo es eure Lieblingspodcast so gibt.
Wir bedanken uns bei der Silvia noch einmal. Herzlichen Dank.
Danke auch für das Interesse.
Gerne. Und bei euch fürs Zuhören. Und wir machen jetzt einmal eine kleine Pause, aber wir kommen jetzt dann wieder Anfang Jänner zu euch. Das heißt, wir wünschen euch schon einmal schönes Weihnachtsfest, wie auch immer ihr es verbringen werdet. Im Familienkreis, nicht im Familienkreis, im Freundeskreis, nicht im Freundeskreis. Mhm. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr, das nur besser werden kann als 2020, muss man dazu sagen. Und für unsere deutschen Zuhörer, guten Rutsch heißt sowas wie gutes neues Jahr. Das ist einfach sehr österreichisch. Also wir hören uns dann wieder so ungefähr in 3 Wochen. Baba!